Deutschlandfunk, das war der Tag.
Unter Mikrofon ist heute Abend Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Und in dieser Tageszusammenfassung blicken wir natürlich nach Brüssel, wo die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen das ganze Wochenende durchverhandelt haben, wie die EU ihre Corona-geschüttelte Wirtschaft wieder in Gang bringen will und wie der EU-Haushalt für die kommenden Jahre bis 2027 aussehen soll. Es geht um viel Geld. 750 Milliarden Euro Notfallpaket zur Abfederung der Corona-Krise. Weitere gut 1 Billion Euro für den Haushalt. Dass sich das nicht an einem Wochenende in trockene Tücher wickeln lässt, das war absehbar. Mehr dazu gleich von unserem Korrespondenten vor Ort. Ein weiteres Thema, immer mehr rechtsextreme Drohmails tauchen auf. Vor allem Frauen sind im Visier des sogenannten NSU 2.0. Außerdem, wir schauen nach Frankfurt, wo nach der gestrigen Krawallnacht nun die Aufarbeitung beginnt. Und im Sportgespräch im Anschluss an diese Sendung geht es heute ab 11:30 um das Thema sexualisierte Gewalt im Sport. Zuerst aber, jetzt geht es um 1,85 Billionen Euro. Über diese Summe haben die Staats- und Regierungschefinnen und Chefs der EU seit Freitag gestritten. Und etwas präziser, sie haben weniger über die Höhe gestritten, als vielmehr über die Konditionen, wie dieses Geld ausgezahlt werden soll. Seit über 60 Stunden wird verhandelt. Gestern hatte ein Vorschlag von EU-Ratspräsident Charles Michel Bewegung in die ganze Sache gebracht. Aber offenbar nicht genug, denn noch gibt es keine Einigung. Paul Vorreiter ist unser Beobachter in Brüssel. Herr Vorreiter, wo stehen denn die Verhandlungen gerade? Was liegt jetzt auf dem Tisch?
Also das Einzige, was wirklich auf dem Tisch liegt seit dem späten Abend, seit kurz nach 19 Uhr, das ist das Dinner der Staats- und Regierungschefs, denn seitdem treffen sie sich auch wieder in großer Runde. Davor gab es ja verschiedene Gespräche in unterschiedlichen Konstellationen. Charles Michel, der Ratspräsident, der die Delegationen zu sich holte, die östlichen Länder, die südlichen, die sogenannten sparsamen Vier, also wenn man so möchte, auch die Interessensgruppen untereinander, auch Kanzlerin Merkel und Emmanuel Macron, der französische Staatschef, die unterschiedlichen Gruppen auch zu sich geholt haben und versucht haben, Kompromisslinien herauszusuchen. Es sind mehrere Stellschrauben, an denen gedreht wird. Allerdings scheint sich doch eine Frage sehr klar kristallisiert zu haben als der Hauptstreitpunkt, um den es geht. Das ist eben die Zusammensetzung des Corona-Hilfspakets, des Hilfsfonds und da vor allem eben die Zusammensetzung an Zuschüssen, also Zuschüsse, die die Länder so bekommen und nicht als Einzelne zurückzahlen müssen, und Krediten. Da gab es ja einen ursprünglichen Vorschlag der EU-Kommission, 500 Milliarden an Zuschüssen, der Rest an Krediten. Und da gibt es vor allem eine Gruppe, die hier sehr fordernd auftritt während des Gipfels. Das sind die sogenannten sparsamen Vier, Österreich, Dänemark, Schweden und die Niederlande, die inzwischen auch gute Unterstützung bekommen von den Finnen. Und die versuchen eben diese Menge an 500 Milliarden Euro, Sie haben es ja gerade schon gesagt, der Kompromissvorschlag von Charles Michel ist dann auf 450 Milliarden Euro runtergegangen. Aber auch das scheint nicht zu reichen. Wir sind jetzt inzwischen, von dem, was wir gerüchteweise hier hören, geht es darum, dass dieser Betrag weit unter 400 gedrückt werden soll. Und dass da ungefähr eine Landungslinie projiziert wird, die vielleicht zwischen 350 und 400 liegen könnte, wo man allerdings sagen muss, dass man hier auch tatsächlich auch sehr an die Schmerzgrenze der anderen Seite geht, also der südlichen Länder vor allem, die natürlich schnelle und unkomplizierte Hilfe wollen, aber auch Frankreich und Deutschland, die eben auch nicht wollen, dass dieses Hilfspaket derart abgespeckt wird.
Jetzt wird also über dieses Verhältnis gestritten, wie viel freie Zuschüsse, wie viel Kredite, und das hat sich, Sie haben es gerade berichtet, oder zumindest der Verhandlungsstand noch mal geändert seit gestern, aber von außen hat man so ein bisschen das Gefühl, dass sich ansonsten eigentlich nichts bewegt hat seit gestern. Was sind denn da die größten Hindernisse? Woran hakt es da?
Ja, ich glaube, das Problem ist hier so ein bisschen, dass zu viele Türen gleichzeitig geöffnet wurden, die sich jetzt nicht schließen lassen. Es geht tatsächlich nicht nur eben um dieses Verhältnis Zuschüsse zu Krediten, sondern es geht eben auch darum, unter welchen Bedingungen Geld fließen soll. Da wollen ja auch gerade aus dem Lager der sparsamen Vier, die wollen einen Mechanismus eingebaut sehen, wo klar gemacht werden kann, das Geld soll auf jeden Fall in Reformen fließen, in moderne Politikfelder wie Digitalisierung und Ökologisierung. Und das ist ja auch etwas, was auf der anderen Seite bei den Italienern oder bei den Spaniern kritisch gesehen wird, weil es halt eben auch mit Bürokratie und einer Verlangsamung eben dieses Prozesses auch einhergeht. Und weil ja eben nicht nur über dieses Corona-Hilfspaket, über diesen Fonds hier debattiert wird, sondern auch noch über den nächsten EU-Haushalt 21 bis 27, der damit verwoben ist. Und da sich noch ganz andere Fragen stellen, wie zum Beispiel das Thema Rechtsstaatlichkeit. Lässt es sich in Zukunft verhindern, dass EU-Gelder an Länder gehen, die es mit der Rechtsstaatlichkeit nicht so ernst nehmen? Im Fadenkreuz sind dann natürlich Polen und Ungarn, die sich erwartungsgemäß dagegen stemmen und das verhindern wollen. Und da auch durchaus ihr also Druckpotenzial aufbauen und sagen, dass sie sich halt eben da dagegen stemmen, gegen diese Lösung, die hier vielleicht auf den Tisch kommen sollte, falls dieser Rechtsstaatsmechanismus kommt. Und dadurch, dass da eben so viel miteinander abhängt, die eine, das, ich sage jetzt mal, die Zustimmung zu dem einen Punkt von der Zustimmung zum anderen, ist das sicherlich auch mit der Grund, warum das hier so lange dauert.
Paul Vorreiter in Brüssel, dann noch eine gute, hoffentlich aufschlussreiche Nacht. Der Name NSU 2.0 weckt böse Erinnerungen. Zwischen 2000 und 2007 ermordete die Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund 10 Menschen. Unter dem Namen NSU 2.0 werden seit Wochen Menschen, vor allem Frauen, mit rechtsextremen Drohmails terrorisiert. Und im Fokus steht vor allem die hessische Polizei, in der selbst der hessische Innenminister ein rechtsextremes Netzwerk nicht mehr ausschließt. Barbara Schmidt-Matern.
Kurz bevor am kommenden Dienstag in Magdeburg der Prozess gegen den mutmaßlichen rechtsextremen Attentäter von Halle beginnt, tauchen bundesweit immer mehr Drohbriefe aus dem rechten Milieu auf. Bisher werden sie auffällig oft an Frauen adressiert. Die Welt am Sonntag berichtet, dass ein anonymer Verfasser bereits am Freitag mindestens 2 weitere Schreiben verschickt hat. Die E-Mails enthalten jeweils den gleichen Inhalt und wurden an 15 Adressaten verschickt. Unter anderem an Hessens Innenminister Peter Beuth von der CDU, und erneut auch an die Politikerin der Linken Janine Wissler und an die Kabarettistin Idil Beidar. Außerdem werden in dem neuen Schreiben der Journalist Dennis Yücel und eine Journalistin der Taz beleidigt und bedroht. Er habe erst durch die Recherchen seiner Kollegen von dem Drohschreiben erfahren, teilte Yücel mit. Die Polizei habe sich bislang nicht mit ihm in Verbindung gesetzt.
Also das ist natürlich absolut verstörend,
sagt im Gespräch mit unserem Hauptstadtstudio Thorsten Frey, Unionsfraktionsvize im Bundestag.
Wir haben die Situation, dass derjenige oder diejenigen, die das machen, sich offensichtlich sehr sicher fühlen, dass sie in der Anonymität des Netzes nicht entdeckt werden.
Besorgt zeigt sich im Gespräch mit der deutschen Presseagentur auch Annegret Kramp-Karrenbauer. Die CDU-Vorsitzende fordert angesichts von immer mehr rechtsextremen Übergriffen, Kommunalpolitiker besser zu schützen und Chats und Sprachnachrichten im Internet zu überwachen. Ihr Parteikollege Thorsten Frey ergänzt:
Es ist ja so, dass wir derzeit damit beschäftigt sind, das Verfassungsschutzgesetz zu überarbeiten, auch das Bundespolizeigesetz. Und es ist eine der zentralen Forderungen von uns, dass wir zum einen die Quellentelekommunikationsüberwachung, aber auch die Online-Durchsuchung als Instrumente für die Sicherheitsbehörden zulassen möchten.
SPD-Chefin Saskia Esken kritisiert unterdessen den hessischen Innenminister Peter Beuth. Der CDU-Politiker sei offenbar mehr mit Organisationsfragen als mit der Sachaufklärung beschäftigt, sagte Esken den Samstagszeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Peter Beuth musste zuvor bereits einräumen, dass er ein rechtes Netzwerk innerhalb der Polizei in Hessen nicht mehr ausschließen könne. Als Konsequenz fordern mehrere Oppositionspolitiker im Bundestag Änderungen bei Datenabfragen der Polizei. FDP-Innenexperte Konstantin Kuhle erklärte, der gesamte Modus polizeilicher Datenabfragen gehöre auf den Prüfstand. Die Innenpolitikerin der Linken Ulla Jelpke sagte, es sei sicher sinnvoll, den Zugang zu den polizeilichen Datenbanken sowohl personell als auch technisch stärker einzuschränken bzw. zu kontrollieren. Dass besonders Frauen von Rechtsextremisten bedroht werden, hatte zuvor bereits Katja Dörner, Abgeordnete der Grünen, im Bundestag betont.
Chauvinismus zieht sich wie ein roter Faden durch die Biografien und die sogenannten Manifeste von Rechtsterroristen, ob in Christchurch, in Halle oder unlängst in Hanau. Rechtsextreme sehen in Gleichberechtigung und in der Emanzipation eine Gefahr für eine Ordnung, in der Männer privilegiert und Frauen unterdrückt werden.
So Dörner am 8. März dieses Jahres zum Internationalen Frauentag. Ihre Warnung ist nun erneut aktueller denn je.
Barbara Schmidt-Matern aus unserem Hauptstadtstudio. In Frankfurt ist es in der vergangenen Nacht zu schweren Ausschreitungen gekommen mit mehreren hundert Menschen. Den Angaben der Polizei zufolge wurden Einsatzkräfte mit Flaschen angegriffen. Das Ganze weckt Erinnerungen an die Krawallnächte von Stuttgart. Und in Frankfurt wird nun über die Konsequenzen beraten. Von dort Anna Vogel.
Glasflaschen, Plastikflaschen, aufgerissene Sixpack-Verpackungen und umgeworfene Mülltonnen, soweit das Auge reicht. So sieht es am frühen Sonntagmorgen auf dem Frankfurter Opernplatz aus. Es ist das, was übrig geblieben ist von einer Nacht voll von Randalen und Ausschreitungen. Der Frankfurter Polizeipräsident Gerhard Bereswill nennt das einen traurigen Höhepunkt in der Gewalt gegen Polizisten in Frankfurt.
Wir hatten sowohl Flaschenwerfer, aber auch, und das schmerzt mich ganz besonders, eine komplette Menschenmenge von ca. 500 bis 800 Menschen, die sich gegen die Polizei gestellt hat, die Flaschen geworfen haben, die gejohlt haben, die Beifall geklatscht haben, wenn Treffer erzielt worden waren. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist schlimm und macht mich fassungslos.
Zunächst hätten rund 3000 Leute friedlich am Opernplatz gefeiert, auch weit über Mitternacht hinaus, so der Polizeipräsident. Dann habe es gegen 3 Uhr eine Schlägerei gegeben, bei der die Polizei eingeschritten sei. Daraufhin habe sich die Stimmung verändert. Die Teilnehmer der Schlägerei hätten sich gegen die Polizei gewendet, zuletzt mit bis zu 800 Personen. Mit eigenen Augen gesehen hat das der Mitarbeiter einer Security-Firma, Berhan Afci. Er erzählt am Morgen:
Stand direkt mitten auf dem Platz hier und habe das alles beobachtet, ja. Die haben angefangen, auf einmal die ganze Mülltonne zu treten und dann wahrscheinlich die Nachbarn haben die Polizei gerufen. Dann haben die Jugendlichen natürlich aufgemuckt gegen die Polizisten. Das waren eher feiernde Leute und die hatten keine Gnade, die Polizisten einfach mit Flaschen zu beschmeißen.
Die ersten Passanten, die am frühen Morgen das Ausmaß der Verwüstung sehen, schütteln den Kopf.
Das ist eine Sauerei ohne Ende. Vielleicht fehlen die Fußballspiele, weil die brauchen Randale.
Frankfurt ist eine relativ kriminelle Stadt, aber dass es Ausschreitungen gegen Polizisten in dem Ausmaß gibt, habe ich jetzt nur bei Demos mitbekommen. Also bei uns im Hotel ist auch eine Scheibe beschädigt worden mit einer Flasche. Ja, also es macht auch Angst.
Die Polizei konnte noch in der Nacht 39 Tatverdächtige festnehmen, so Polizeipräsident Bereswill. Die bisherigen Erkenntnisse?
Dass das überwiegend junge Männer waren, im Alter von 17 bis 21 Jahren. Eine einzige Frau ist dabei. Von diesen 39 stammen 9 aus Frankfurt, also haben Wohnsitz hier bei uns in Frankfurt. Alle anderen 30 sind aus der näheren oder weiteren Umgebung. Der genaue Status der Personen im Hinblick, ob sie Deutsche oder Nichtdeutsche sind, das ist noch offen. Was ich aber jetzt schon sagen kann, es handelt sich vorwiegend um Männer mit Migrationshintergrund.
Einige kämen auch aus Hanau, Limburg und Offenbach zum Feiern nach Frankfurt. Auch auf den Opernplatz. Der hat sich innerhalb der letzten Wochen zu einem regelrechten Party-Hotspot entwickelt. Welche Konsequenzen nun aus den Ereignissen folgen, soll morgen auch Thema bei einer Sicherheitskonferenz in Frankfurt sein. Während die Aufarbeitung der Nacht bei der Polizei und in der Politik erst losgeht, ist die Frankfurter Stadtreinigung schon fertig. Innerhalb weniger Stunden haben Reinigungstrupps den Opernplatz gesäubert, die Flaschen weggeräumt und die Mülltonnen wieder in Reih und Glied gestellt. Auf ihnen sind jetzt wieder flotte Sprüche zu lesen, wie zum Beispiel: Alles egal, ist asozial.
Über Konsequenzen aus der Frankfurter Krawallnacht berichtete Anna Vogel. Ein neuer Covid-19-Ausbruch und wieder ein Schlachthof. Im niedersächsischen Lohne, etwa auf der Mitte zwischen Osnabrück und Oldenburg, gibt es, Stand jetzt, 66 bestätigte Infektionen unter den Mitarbeitenden eines Hähnchenschlachtbetriebs, der zum Wiesenhof-Konzern gehört. Für die zuständigen Behörden des Landkreises ist das bislang kein Grund, den Betrieb zu schließen. Thomas Schwirzi berichtet.
Weitere Tests, weitere Hygienemaßnahmen, aber der Wiesenhof-Schlachthof in Lohne soll weiterlaufen. Das versicherten am Nachmittag Fechters Landrat Herbert Winkel und Wiesenhof-Geschäftsführer Peter Wessjohann. Trotz der aktuell 66 neuen Corona-Fälle zeigte sich Winkel vom bisherigen Hygienekonzept des Hähnchenschlachters überzeugt und lehnte es ab, die Fleischfabrik zu schließen. Die meisten Mitarbeiter hätten sich möglicherweise in der Freizeit infiziert. Dennoch soll nun ein externes Unternehmen dafür sorgen, dass beispielsweise auch in den Pausen die vorgeschriebenen Abstände eingehalten werden. Bereits am Mittwoch sollen noch einmal alle Mitarbeiter in Lohne getestet werden. Die Kontaktpersonen der Infizierten aber nur, wenn sie Symptome zeigen. Allein im Kreis Vechta seien jetzt 70 Menschen neu unter Quarantäne gestellt worden, weitere in den Nachbarkreisen Diepholz, Kloppenburg, Osnabrück und Oldenburg. Weil die aktuelle Infektionsrate im Kreis Vechta bei etwa 41 liegt und damit die Zahl 50 pro 100.000 Einwohner noch nicht erreicht sei, will die Verwaltung das Leben im Landkreis zunächst nicht weiter beschränken. Sollten aber weitere Fälle hinzukommen, schloss Winkel lokale Maßnahmen bis hin zu Ausgangssperren nicht aus.
Aus Lohne Informationen von Thomas Schwerzi. Für viele ist sie lästig, für andere ist sie die rettende Lösung auf dem Weg zu mehr Normalität. Und gewöhnt haben sich inzwischen die meisten an sie, an die Maskenpflicht, die ja vor allem beim Einkaufen gilt. Wo sie bislang nicht gilt, an der frischen Luft, weil unter freiem Himmel die Ansteckungsgefahr als deutlich geringer gilt. Aber gilt das auch frische Luft hin oder her, wenn hunderte Menschen auf öffentlichen Plätzen feiern? Die Stadt Lübeck will nun deutschlandweit die erste Maskenpflicht im Freien einführen, eben weil es immer mehr Partys ohne Abstand und ohne Mundschutz auf öffentlichen Plätzen im Freien gibt. Thorsten Philips mit den Einzelheiten.
Es waren 200 Jugendliche, die in den vergangenen Tagen regelmäßig an einem Platz in Lübeck Saufgelage mit lauter Musik veranstaltet haben. Nach Angaben von Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau kommen immer mehr Studenten, die am Wochenende ähnlich wie auf Mallorca am Ballermann Party machen, als gäbe es kein Corona. Konsequenz: ab dem nächsten Wochenende soll zu bestimmten Zeiten und an bestimmten Orten begrenzt eine Maskenpflicht im Freien gelten. Wer sich nicht daran hält, muss mit einer Strafe von 150 € rechnen.
Durch das gute Wetter und die sommerlichen Temperaturen ist es insbesondere in den letzten beiden Wochenenden zu Party-Szenenartigen Ansammlungen gekommen, ohne Abstände zu wahren. Und deshalb müssen Maßnahmen eingeleitet werden. Zum einen als Schutzmaßnahmen, um die Infektionszahlen weiter gering zu halten. Zum anderen aber eben auch, um die Landesverordnung mit den entsprechenden Kriterien einzuhalten.
Man wolle keine Verhältnisse wie auf Mallorca oder in Ischgl, betonte Lübecks Bürgermeister Lindenau. Wann genau im Laufe der Woche die Maskenpflicht für bestimmte Straßen und Plätze kommt, sei noch nicht klar.
Thorsten Philips über eine mögliche Maskenpflicht im Freien in Lübeck. Und jetzt richten wir den Fokus auf Syrien, wo heute ein neues Parlament gewählt wurde. Es ist nicht die erste Wahl im Land seit Beginn des verheerenden Bürgerkriegs. Und wie die vorherigen Wahlen besitzt auch die heutige ziemlich genau keine Aussagekraft, da praktisch nur Anhänger des Machthabers Bashar al-Assad zur Wahl standen. In einer Phase, in der sich dank russischer Unterstützung die Machtverhältnisse im Bürgerkriegsland inzwischen wieder in Richtung des Machthabers verschoben haben, ist diese Wahl auch ein Versuch, Normalität zu demonstrieren, dort, wo seit 9 Jahren keine Normalität mehr existiert. Björn Blaschke.
Die Staatsmedien sind voller Stimmen, die das hohe Lied auf die Parlamentswahl in Syrien singen. Heute wählt Syrien und siegt. Wie Syrien militärisch gesiegt hat, siegt unser Land heute ebenso auf politischer Ebene. Wir zählen auf die neuen Parlamentsabgeordneten und hoffen, dass sie die Hoffnungen und Sorgen unserer Bürger ins Parlament tragen. Dabei sind die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger Syriens groß. Fast 9 Jahre Krieg haben die Menschen im Land ausgelaugt. Große Teile der Städte liegen in Trümmern. Dazu wurde die Wahl zu einem neuen Parlament in der schwersten Wirtschafts- und Finanzkrise der 20-jährigen Amtszeit von Bashar al-Assad ausgeschrieben. Denn es fehlen Auslandsinvestitionen, der Westen hat Sanktionen verhängt, die Korruption blüht. Die Folge von Wirtschaftskrise und Krieg: mehr als 80% der syrischen Bevölkerung leben nach Angaben des UN-Welternährungsprogramms in Armut, sind abhängig von Lebensmittellieferungen. Bei all dem versuchen die politischen Verantwortlichen, allen voran Präsident Bashar al-Assad, den Schein von Normalität wachzuhalten, auch mit der Parlamentswahl. Das Signal: Assad halte das Heft in der Hand und binde sein Volk ein. Walid Mualim, Außenminister Syriens, äußerte sich bei seiner Stimmabgabe genau in diesem Sinne. Diese Verfassungsverpflichtung zu Wahlen bestätigt den demokratischen Kurs in Syrien und dass unser Volk dazu entschlossen ist, das Land von jeder illegalen ausländischen Präsenz und vom Terrorismus zu befreien. Das wiederum unterstreicht, dass Syrien seine nationale Souveränität ausübt und jede ausländische Einmischung in seine inneren Angelegenheiten ablehnt. Der Ausgang der Wahl ist völlig klar. Um die insgesamt 250 Parlamentssitze haben sich ausschließlich Kandidatinnen und Kandidaten beworben, die systemkonform sind. Ob auf der Einheitsliste oder als sogenannte Unabhängige. Wirklich unabhängige Politiker gibt es in Syrien nicht. Sie gelten alle als Ja-Sager, heute wie gestern. Radwan Ziada, Wissenschaftlerin im Arabischen Zentrum für Forschungen und politische Studien in Washington. In ganz seltenen Fällen haben mal einige Mitglieder des Volksrates versucht, die echte Rolle von Parlamentariern einzunehmen. Deshalb landeten dann Kritiker wie Riyad Saif und Mamoun al-Hamsi im Jahr 1998 im Gefängnis. Sie dachten, dass sie als Parlamentarier das Recht hätten, den Ministern Fragen zu stellen. Das heißt, es wird sich auch nach diesem Wahltag ein Parlament zusammensetzen, das voll hinter Assad steht. umso interessanter der Wahlprozess. Als bedeutsames Kriterium für die Bewertung der Wahl gilt die Beteiligung. 2016 hat sie bei 57% gelegen. Dahinter darf Assad nicht zurückfallen, denn das würde zeigen, dass das Volk nicht hinter dem Präsidenten und seinen Wahlen steht. Aber Kritiker sagen auch, dass die Wahlbeteiligung sicherlich besser ausfallen werde als 2016. Das sei so vorhersehbar wie das Wahlergebnis.
Die US-Regierung hatte ja vor gut 2 Wochen angekündigt, etwa 9.000 US-Soldaten aus Deutschland abzuziehen. Das hat für viel Kritik gesorgt. Der US-Kongress kann das noch verhindern. Deshalb haben jetzt die Bundesländer Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen und Bayern einen Brief geschrieben, um eben das zu erwirken. Christopher Jenert berichtet.
Die Ministerpräsidenten der Länder haben deshalb einen gemeinsamen Brief geschrieben, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Adressiert ist der Brief an 13 Mitglieder des US-Kongresses. Darin bitten die Länderchefs um Unterstützung. Sie schreiben, das Band der Freundschaft solle nicht gelöst werden, sondern gefestigt. Die Präsenz des US-Militärs sei auch in ihrer Bedeutung für die transatlantische Partnerschaft nicht hoch genug einzuschätzen. Die Soldaten, die hier stationiert seien, seien das Rückgrat der US-Präsenz in Europa und die Strukturen seien die Voraussetzung für einen partnerschaftlichen Beitrag zum Frieden in Europa und der Welt, heißt es. US-Präsident Trump hatte kürzlich angekündigt, etwa 9.500 US-Soldaten aus Deutschland abziehen zu wollen. Übrig blieben damit noch etwa 25.000 Soldaten. Trump hat dabei Deutschland noch einmal vorgeworfen, zu wenig für die NATO zu bezahlen. Wie genau die US-Standorte in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz davon betroffen sein werden, ist noch nicht klar.
4 Bundesländer wollen den US-Truppenabzug verhindern, darüber hat Christopher Jenert berichtet. Und zum Ende dieser Tageszusammenfassung schauen wir jetzt in die Kommentare der morgigen Tageszeitungen, heute zusammengestellt von Philipp Hinken und vorgetragen von Richard Hucke.
Kommentiert wird der EU-Gipfel zum milliardenschweren Hilfsfonds für besonders von der Corona-Krise betroffene Länder. Dazu schreibt die Frankenpost aus Hof: Die Größe der Herausforderung lässt die EU-Partner nicht automatisch zusammenrücken. Wer dachte, dass die menschlichen wie wirtschaftlichen Verluste durch die Corona-Pandemie von allein zu mehr Solidarität und Kompromissbereitschaft führen, sieht sich getäuscht. Die Süddeutsche Zeitung sieht in dem Gipfel eine ehrliche Bestandsaufnahme des Zustands der Europäischen Union. Mit beklagenswert ist er noch milde umschrieben. Es ist absolut richtig, dass Staatenlenker bei der Verteilung derart großer Summen auf Regeln und Überprüfbarkeit pochen. Aber der Dogmatismus der sogenannten Sparsamen oder der Machtsicherungsnationalismus der Herren Orban und Co. ist inzwischen schwer erträglich. In der Düsseldorfer Rheinischen Post heißt es: Das Ringen beim EU-Gipfel um Kosten, Konditionen und Kontrolle ist angesichts der gigantischen Milliardensumme nicht zu beklagen. Aber die Risse in der Union sind es. Sie zeugen von mangelnder Solidarität und legen den Egoismus Einzelner in der Gemeinschaft offen. Dabei ist die EU wirtschaftlich längst so verflochten, dass es die Staaten gemeinsam trifft, wenn einer bankrott geht. Die Nürnberger Nachrichten blicken auf einen weiteren Aspekt. Dieses Spitzentreffen zeigt auch, dass die Zeiten der deutsch-französischen Führungsrolle vorbei sind. Dass Merkel und Macron ihr Vorpreschen nicht mit den anderen Nettozahlerregierungen abgesprochen hatten, fiel ihnen nun auf die Füße. In der Gemeinschaft ist so ein weiteres Machtzentrum aus den Niederlanden, Dänemark, Schweden, Finnland und Österreich entstanden. Thema sind auch die Ausschreitungen am Wochenende in Frankfurt am Main. Die Kieler Nachrichten fragen sich: Woher kommt der Hass auf die Uniformierten und warum ist die Hemmschwelle derart gesunken? War in Stuttgart noch verharmlosend von einer Partyszene die Rede, so wurde Frankfurts Polizeipräsident noch am Sonntag konkret. Vorwiegend junge Männer zwischen 17 und 21, vorwiegend mit Migrationshintergrund, seien die Täter gewesen. Dies gehört zu einer offenen Aufarbeitung dazu. Nur so lassen sich Ursachen ergründen und geeignete politische Maßnahmen diskutieren. Und die Allgemeine Zeitung aus Mainz notiert: Was sich vor 4 Wochen in Stuttgart abgespielt hat und nun in ähnlicher Form auch in Frankfurt, darf sich nicht wiederholen. Nach der Randale in Stuttgart haben Soziologen, Kriminologen und Polizeiexperten ohne Schaum vor dem Mund analysiert, warum die Situation eskaliert ist. Nun entsteht der Eindruck, dass nach diesen Vorfällen eines auf der Strecke geblieben ist: die Diskussion darüber, wie solche Partyauswüchse und Krawalle künftig zu verhindern sind.
Und das war die Presseschau. Richard Hucke, vielen Dank. Und das waren die Themen des Tages im Deutschlandfunk. Hier folgt jetzt im Anschluss das Sportgespräch. Dort das Thema sexualisierte Gewalt im Sport mit der Politikerin und ehemaligen Leistungssportlerin Angela Marquardt. Ich bin Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.